I'm a good boy, easy to know.
Grandma.
Okay. What is your name? What is your name?
Good morning.
Zama dandre la Dahi dele da chabje Tuba da zamba da gombe jirab Gongni gongdom bete Ta yepi simje na na Pemba jajje bonjo Munam jo
Erstmal guten Morgen alle hier. Dass bei jedem sich die Intelligenz vermehre durch Hören und durch Nachdenken und durch daraus resultierendes Üben und dass am Schluss daraus ein großer Nutzen werde für alle Lebewesen.
Angefangen mit den Eltern aus diesem Leben. Wir sind zu allen Lebewesen, die diese Welt bevölkern, einschließlich derer, die wir überhaupt nicht ausstehen können, die unsere Feinde sind. Was können wir für diese tun? Es gilt, den Zustand zu erreichen, des vollkommenen Erwachens, der nicht mehr in dieser Welt verhaftet ist, noch in einem Ruhezustand jenseits allen Leids verweilt. Damit ich dieses Ziel erreichen kann, zum Nutzen aller Lebewesen, entschließe ich mich hier und jetzt, die echte Dharma-Information zu hören, den Sinn zu überdenken und mich damit vertraut zu machen. Mit dieser Einstellung im Herzen, die man Erleuchtungsmut, auch Bodhicitta nennt, bitte Rinpoche ihm zuzuhören.
Jumzen Karasano Nida Pama Nyende Mino Samba the Ninji Mir Tambore Samba the Ninji Mir Tambo Mebesano Samba the Ninji Zogumare Nyamlin Tarsingumare Dravo Mina Tene zöpe parsen yonzu zogumare. Te sena nyenda dranyinbo te san tekpa chenpe lola sanje je kompan roba la karchi finye.
In der Übung entlang des Weges, den der Buddha gezeigt hat, sind jene, die in diesem Leben unsere Eltern sind, unsere Verwandten, Freunde, Nahestehende und auch die Feinde von großer Wichtigkeit. Dann hätten wir zu allem Anfang in diesem Leben nicht die Eltern, unsere Mutter, unseren Vater gehabt und jene, die uns Freunde sind, dann wüssten wir nicht, was Liebe ist. Wir hätten niemand, von dem wir Zuneigung, Liebe und Mitempfinden lernen könnten. Und dies ohne Liebe und Zuneigung und Wohlwollen zu anderen Lebewesen ist es nicht möglich, den Pfad zu vollenden. Und hätten wir dann keine Feinde, dann könnten wir das Dulden nicht üben. Dann hätten wir nicht die Kunst des Duldens, keine Gelegenheit, diese zur Vollendung zu bringen. So brauchen wir sowohl die Freunde, die Eltern, wie auch die Feinde. Diese sind die wichtigsten Mittel auf dem Weg zum vollkommenen Erwachen. Und unter all denen, die Bezugspunkte unseres Wohlwollens sind, unserer Liebe, zu denen wir Liebe und Zuneigung entwickeln können, unter all diesen ist die eigene Mutter dieses Lebens die wichtigste. Warum? Weil diese Liebe, dieses Wohlwollen zu anderen Lebewesen entsteht daraus, dass wir uns der Güte erinnern, die uns selbst widerfahren ist. Indem wir all das Gute in Erinnerung rufen, was andere uns gegeben haben, entsteht aus dieser Dankbarkeit heraus spontane Liebe. Und diejenige, die am gütigsten zu uns war in diesem Leben, ist die eigene Mutter. In vielfacher Weise ist diese Güte beschrieben. Zum Beispiel hat sie uns den Körper gegeben, uns Nahrung und Speise gewährt. Sie hat uns gerettet aus vielen Situationen der Not, unser Leben bewahrt. Sie hat uns gelehrt, diese Welt zu sehen, uns darin zurechtzufinden und so weiter. All dies sind gewichtige Gründe, aus denen heraus wir nichts als Dankbarkeit zu empfinden sollten in dieser Mutter, in diesem Leben gegenüber. All diese Gründe für die besondere dankbare Liebe finden wir aufgeführt in den bekannten Worten des Dagpo Rinpoches, in dem Juwelenschmuck der Befreiung. Und Rinpoche bittet uns, dies immer wieder dort auch nachzulesen, uns die Worte zu beherzigen und zu üben. Und ganz allgemein gilt, dass für den großartigen Weg Mahayana die Dankbarkeit den eigenen Eltern gegenüber eine ganz wichtige, zentrale Rolle einnimmt. Denn schließlich, wenn wir uns jetzt hier mühen, den Weg des Buddha zu gehen, dann wissen wir jetzt, dass zuallererst, um diesen Weg zu gehen, wir dazu eines menschlichen Körpers bedürfen. Wo kommt dieser menschliche Körper her? Es ist durch die Güte unserer Eltern, die uns dieses Leben, diesen Körper gegeben haben, dass wir hier und jetzt Dharma üben können. Und so ist dieser Ausgangspunkt all unseres Übens, dieser menschliche Körper, der durch unsere Eltern in diese Welt gebracht wurde, Anlass genug, große Dankbarkeit zu jeder Zeit zu empfinden, der eigenen Mutter, dem eigenen Vater gegenüber.
yang tene nezi je drawo yang kaden chembure te nezi drawo kaden chembo yembe jumsen je jumsen ne nezi je drawo mena zeba gombe yo yo mare zeba gombe yo mena tene zeba parse jo mare zeba parse mazo no sanje je komba mato besena tene sanje je komba drobala yang drawo kaden chembure.
Und dann sind noch welche von besonderer Güte zu uns, und das sind unsere Feinde. Hätten wir nicht die Leute, die uns Schwierigkeiten bereiten, wie sollten wir dann Geduld üben? Was sollten wir denn dulden lernen, wenn da niemand uns Schwierigkeiten bereitet? Also sind die Feinde es, die uns diese Kunst der Geduld vollenden lassen. Und das heißt, man kann nicht den Zustand eines Buddha, den Zustand des großen Erwachens erreichen, ohne dass man diese Kunst der Geduld vollendet hat.
Kate pama ni mina samda ninje zomjo samda ninje nyamne zoma.
Ich glaube, ich hätte mir besser einen Stift und ein Papier mitbringen sollen, damit, die, wenn Rinpoche Sprüche macht, hat jemand vielleicht, die nicht ganz verloren gehen.
Jo, ja.
Ja. Ja.
Dankeschön. Kate pama.
Kate pama ni mina samda ninje zomjo. Kate pama ni mena samda ni je zomjo.
Zomjo sen zo.
Yons zo ba.
Ah zomjo ya la zo.
Ne ba me ba sen na samba de ni je zog ma. Kate pama ni mena samda ni je zomjo. Kate pama ni mena samda ni je zomjo. Kate ne je dra mena zepa ne nyamle zomjo.
Söpe Parsen Zomidjo, oder?
Söpe Parsen Zomidjo. Nein. Ja, ja. Tatjaran Djolchen.
Hätten wir nicht Vater und nicht Mutter, oder hätten wir nicht Mutter und nicht Vater, wie man lieber will, ließe Liebe, Mitgefühl sich nicht vollenden. Hätten wir nicht Feinde, die uns schaden, ließe sich die Kunst des Duldens nicht vollenden.
Tatsache.
Ja. Und wie gesagt, das ist eine gute Aussage, eine wichtige Aussage, die sollten wir zusammen sprechen. Und so sollten wir diese Worte, diese Aussage, diesen Sinn in unsere Sprache fassen und so, dass es für uns angenehm und deutlich klingt.
Ja.
Warum sie?
Mutter und auch Vater, ließe Liebe mit Gefühl sich nicht vollenden. Hätten wir nicht Feinde, die uns schaden, ließe sich die Kunst des Duldens nicht vollenden.
Three times.
Hätten wir nicht Mutter und Vater, ließe Liebe mit Gefühl sich nicht vollenden. Hätten wir nicht Feinde, die uns schaden, ließe sich die Kunst des Duldens nicht vollenden.
Hätten
wir nicht Mutter und Vater, ließe Liebe mit Gefühl sich nicht vollenden.
Hätten wir nicht Feinde, die uns schaden, ließe sich die Kunst des Duldens nicht vollenden. Nur ja, gut. Dann, Jingdur Tape, Tene tsaba xerab le tsikcheche. Tienjik chuchin duze nam menjeng drobar manjurte. Mama yendo semjeng yang menjeng drobar manjuru. Tienjik chuchin duze nam menjeng drobar manjurte. Mama yendo duze nam menjeng drobar manjuru.
Tena mendo.
Ya, deche. Tienjik chuchin duze nam Menjeng drawar manjur de, mama yendo semjeng ya, menjeng drawar manjur.
Also, die kapsu chuchin, dann du sie die, dun chikpa
rewe? Jenjik de rangin jenje, jenjik de rangin jen, jenjik de chuchin, duze pongpo na, menjeng, jenge ma re drawar. De yendo, mama yendo semjeng ya, jengdo le deba re. Desi, namo chirang, taba de jorda.
Also, di konso rang rang chingwa dan trolba minjure yamina zur ching dan trolba so gemar es ne
semjin nan
la so
semjin nan je dan semjin semjin tenjik jin le je tenjik ge chujin jin de zen nan chingdur me ba re te yin de semjin rang a chingdur le de ba semjin de ze pombong a yin chingdur le de ba re Semjin yang jingru linde pa. Duze pombo na jingru linde pa jimjin karirisa na de jie watan jikbu chujin yinba se na duze juju kanri yina ji zangni xing droba se na jing watan droba chuchu yama. De yinda semjin yang dini danda keche ke mata pa chi jenje ke chujin yinba se na dini jing watan droba chuchu yama ji zangni kanri.
Ja. Ein Vers von Nagarjuna aus diesem bereits genannten Kapitel der Untersuchung des Gefangen- und Befreitseins. Und in diesem Vers heißt es, die Geisteszustände, die entstehen und vergehen, werden nicht gefangen sein und nicht befreit. Und auch die Lebewesen sind nicht gefangen, nicht befreit.
Da jumsen karasana duze pombo nam kase takpa yina jingdo yo mare takpa lan jurwa mebe se na jingdo mende pare. Takpa lan jurwa mebe se na jingdo mende pate ko lava la gongde ngusu ma khe pare. Matapa yina jingdo me pare tene chi sani jingdo be se na jingdo chi tusu yo mare. Tisena jingdu le deba. Then same thing yang madabi imbesena, then keche ke chisan in jibusena, ji, then cheng drobe to suyama.
Also, yeah. Takba
lan jurwa mebesen.
Reti, tisiko labo imbesen in gönlasungarwa.
Mete, reti, indikasa matimbre.
Also, so, wieso trifft das zu? Also, das, was die Geisteszustände sind, ist von kann nicht befreit werden, kann auch nicht gefangen sein. Warum? Wenn wir uns vorstellen, dass diese Geisteszustände und die Lebewesen, die dazugehören, beständig wären, dann könnte ein Zustand von gefangen sein und befreit sein überhaupt nicht wechseln. Dann könnte nichts, was einmal gefangen ist, dann später befreit sein oder umgekehrt. Denn etwas, was von Bestand und Dauer ist, ist eben dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht wandelt. Gut, das ist vielleicht einfach zu verstehen. Wenn aber das, was von Natur aus und von Eigenschaft aus eben vergänglich ist, was entsteht und vergeht, diese Geisteszustände und auch die Lebewesen, die in jedem Augenblick sich wandeln, wenn die nun unbeständig sind, was dann? Dann können sie auch nicht gefangen und nicht befreit sein. Denn das, was sie in einem Zustand sind, wenn sie in einem Zustand gefangen sind, in einem Augenblick, sind im nächsten Augenblick schon vergangen. Es gäbe überhaupt keine Gelegenheit für ein solches Lebewesen, das eben in einem Augenblick besteht und im nächsten schon vergangen ist. Für dieses Lebewesen des ersten Augenblicks gäbe es keine Gelegenheit, den Zustand von Befreiung zu erlangen.
Nemeba top de debe seger chik to zula cha chuk chu tsab yi yebe cha chik la tu traba tun te ke chik ma si yare tele mang do yi na tene tong tha da sa ye ye ya yo bar yi na tene lo la hyat debe che do chuk chu tsab yi cha chik re chuk chu tsab yi cha chik to zula ji chan ne ga cha re
So, das ist ein Bezug auf Unbeständigsein, auf Vergänglichkeit in einer außerordentlich feinen Betrachtungsweise. Dann, wenn man genau beobachtet, wie die Veränderung stattfindet, sucht man nach dem kleinsten, überhaupt fassbaren Moment. Der wird gemeinhin beschrieben in den Texten als der 64. Teil der Dauer eines Fingerschnippens. Aber wenn man mit
Logik darüber nachdenkt, dann kann man natürlich auch noch diese 64. Teile wieder weiter unterteilen. Ad infinitum kann man diese Unterteilung vornehmen, so fein man sie auch haben möchte, aber um dem Ganzen eine sinnlich fassbare, nachvollziehbare Qualität zu geben, spricht man üblicherweise von dem kürzesten Moment als dem 64. Teil der Dauer eines Fingerschnipsens. Und das wäre ein Moment, und das, was sozusagen ein Lebewesen oder ein Geisteszustand ist, in diesem einen Moment, ist im nächsten Moment schon wieder vergangen. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Und das, was also so jetzt, wo man sagt, dieses Lebewesen soll Befreiung erlangen, es besteht nur in dem einen Augenblick und im nächsten hat sich dann was verändert. Wie soll es in diesem einen Augenblick dann bis zu dem nächsten Befreiung erlangen? Niemals fände sich dazu Gelegenheit. So gilt es, diese Betrachtungsweise hineinzutragen in die Gesamtheit unserer körperlich-geistigen Erlebniswelt, die bekanntlich aufgeteilt ist in die fünf Mengen der Erlebnisse oder Ereignisse, wie all das, was körperlich gegenständlich uns als Erfahrung sich darbietet, all die Menge der Empfindungen, die damit verknüpft sind, all die Menge der Begriffe, die auftauchen, all die Menge der Geistesimpulse, Geisteszustände und all die verschiedenen Arten von Momenten von Sinneswahrnehmungsbewusstsein. So diese ganzen Mengen von Erlebnisereignissen, die gilt es im Einzelnen zu prüfen und darin bis hin zu dem 64. Teil der Dauer eines Fingerschnipsens der Veränderlichkeit nachzuspüren. Und indem wir diese Veränderung in all den Bereichen unseres Erlebens, körperlich, geistig, beobachten, zur Kenntnis nehmen, wird sich für uns mit Deutlichkeit ergeben, dass es in diesen sich schnell verändernden Mengen von Ereignissen keine Gelegenheit gibt, für irgendetwas dann Befreiung zu erlangen. Hat man diese Untersuchung zunächst an dem Naheliegenden, nämlich der ganzen Fülle der Erlebnisse, Ereignisse durchgeführt in Körper und Geist und gefunden, dass weder als beständig noch als unbeständig darin irgendetwas gefangen und dann befreit sein könnte, dann wird auch verstehbar, dass Lebewesen überhaupt niemals gefangen noch befreit sind. Wenn man dann denkt, naja, gut, das mag ja sein, dass die Fülle der Erlebnisse und Ereignisse sich ständig verändern, aber Lebewesen sind doch eindeutig manchmal vollkommen eingefangen, zum Beispiel durch ihren Ärger. Das ist doch offensichtlich. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist doch eben dieses, was da diese einen gefangen nimmt, in Besitz nimmt, nehmen soll, der Ärger in sich völlig unbeständig. Der Geisteszustand von Ärger ist von derselben augenblicklichen Unbeständigkeit wie all das andere, was wir bereits vorher betrachtet haben. Und das, was dieser Ärger binden, fesseln soll, nämlich dieses Individuum, das Lebewesen, ist auch in sich ohne Bestand, verändert sich von Moment zu Moment. Wer soll dann was, bitteschön, in irgendeinem dieser kürzesten Momente gefangen nehmen und wie soll daraus dann ein Freisein davon erwachsen? Ja, wie ist es dann nun aber mit diesem Ärger, mit dieser tiefen Wut, die da in uns aufkocht?
und die, wo wir doch die Erfahrung haben, dass solange wir von dieser Wut besessen sind, wir eben leiden, davon bedrückt sind, eindeutig beeinträchtigt in unserem ganzen Sein, wenn irgendwann diese Wut, dieser Ärger verflogen ist, dann sind wir davon wieder frei. Das erscheint doch eindeutig wie ein Zustand von zuvor gefangen und besessen zu sein und hinterher wieder frei geworden. Wie ist dann das, dieser Eindruck, dieser heftige Eindruck zu erklären? Nun, wenn durch die Prüfung sich erwiesen hat, dass da eigentlich nichts ist, was gefangen nehmen kann und auch nichts, was gefangen werden könnte, dann ist doch all das ein bloßer Anschein. Ist der bloße Anschein von diesem Gefangensein durch Ärger und wieder frei werden, ein bloßer Anschein, der durch unsere eigene Einbildungskraft, durch Gedanken für wirklich erklärt wird. Es sind bloß die Gedanken und Vorstellungen, die diesen Eindruck für wirklich halten. Ja, wenn man nach weiteren Gründen sucht, wieso der Ärger uns eigentlich nicht gefangen nehmen kann. Dieser Ärger, dieser, den wir unsere Ärger, unsere Wut nennen, die uns im Augenblick ergreift, wo ist sie denn hergekommen? Woher ist denn diese Wut in uns hineingekommen? Und wenn sie dann hinterher verschwindet, wohin verschwindet sie denn dann? Wenn man da genau prüft, findet sich nichts, wo wir sagen können, daher ist die Wut in mich hineingekommen und da geht sie dann nachher wieder hin. Und etwas, was kein Kommen hat und kein Gehen, wo wir nicht sagen können, daher ist es gekommen und dahin ist es gegangen, wie soll dann dieses Etwas in der Mitte einen Bestand haben? Etwas, was nie gekommen und nie gegangen ist, wie soll es dann jemals richtig wirklich da gewesen sein? Und so hat all dieser ganze Eindruck von Ärger und Wut hat eigentlich nichts dahinter. Da steckt kein Eigenleben, keine eigenständige Existenz hinter dieser Wut. Und so kann etwas, was selber kein Eigenleben hat, kann auch mich nicht gefangen nehmen. Und in derselben Weise weiter geforscht, findet sich, dass Ärger obendrein auch keine Farbe hat und keine Form. Und weil es keine Farbe und keine Form hat, also nichts Fassbares an Merkmalen aufweist, hat dieser Ärger keine Substanz, hat keine Wirklichkeit, ist niemals wirksam da. Deshalb kann dieser Ärger uns auch nicht wirklich gefangen nehmen. Und wieder weiter gedacht, wenn da jemand ist, der uns schadet und Ärger in uns entsteht, wo ist denn genau dieser Ärger? Ist dieser Ärger in dem, der uns schadet? Ist er in uns drin oder irgendwo dazwischen? Bei genauem Hinsehen ist weder der Ärger in uns, noch ist er draußen bei dem anderen, noch ist er zwischen mir und dem anderen. So hat er kein eigenständiges Wesen. Er hat keine Eigenständigkeit, der Ärger, und kann uns deshalb nicht gefangen nehmen. So hat dieser Ärger, diese Wut, nichts, was daran zu sehen wäre. Er hat keine Form. Und deshalb
kann man ihn nicht sehen. Er hat auch nichts, was wir daran hören könnten, durch unser Ohr. Das Auge kann es nicht sehen, das Ohr kann es nicht hören, die Nase kann den Ärger nicht riechen, die Zunge kann den Ärger nicht schmecken, der Körper den Ärger nicht fühlen. Es ist nichts Fühlbares, nichts Hörbares, nichts Riechbares, nichts Schmeckbares daran. Unsere fünf Sinne können diesen Ärger nicht erfassen. Und wenn man dann denkt, okay, die fünf Sinne können halt den Ärger nicht fassen, aber es ist doch eindeutig eine Tätigkeit unseres Geistes, es ist ein gewaltiger Gedanke von Ärger, der da am Wüten ist. Und, na gut, aber was sind Gedanken? Gedanken sind, wie wir bereits vorher besprochen haben, etwas, was wir nicht beobachten können, als dass es von einer bestimmten Stelle herkommt und noch irgendwo hingeht. Gedanken sind frei von Kommen und Gehen und haben in sich keine eigenständige Wirklichkeit. So ist also ein Lebewesen niemals gefangen durch Ärger. Und dieser Eindruck, dass wir oder irgendein Lebewesen von Ärger eingefangen sei, ist nichts als bloße Einbildung. Und wenn man nun uns selbst, das, was wir als uns selbst betrachten, näher untersucht, oder irgendeines dieser Lebewesen, die da angeblich von Ärger eingefangen sind, dann was ist dieses Selbst, diese Person, dieses Lebewesen, das wir zu sein meinen? Sind wir eins, eine Einheit oder eine Vielheit? Wenn man dann genau hinnachspürt, was wir alles als uns selbst betrachten, die Fülle der verschiedenen Ereignisse und Erlebnisse, von denen wir sagen, das macht uns selbst aus, dann können wir nicht, zum Schluss nicht in dieser Prüfung dann noch behaupten, wir seien eins oder wir seien vieles. Und so erweist sich diese Idee des Vorhandenseins eines Lebewesens oder unser Selbst als ein Irrtum, als ein bloßer Eindruck, eine Idee. Und wenn dann so ein Lebewesen, so ein Individuum keinen Bestand hat, dann gibt es auch niemand, der von diesem Ärger eingefangen werden könnte. In diesem Sinne hat der Buddha in den 100.000 Worten oder Aussagen zur transzendenten Tugend der Weisheit gesagt, in dem Kapitel, dass das die Makellosigkeit behandelt. Also, Buddha soll gesagt haben, die Makellosigkeit des Ärgers ist die Makellosigkeit der Form. Die Makellosigkeit der Form ist Makellosigkeit des Ärgers. Deshalb ist Makellosigkeit des Ärgers und Makellosigkeit der Form nicht zwei ist nicht als zwei zu sehen, ist ununterscheidbar nur. Diese Aussageweise wird auf 108 verschiedene Aspekte dieser Welt und dieses Lebens angewandt. Also Ärger und so weiter, alle Arten von Leidenschaften und so fort. Also die Jumzenra, die sucht Deutschak Nambar Tag. Also den neuen Kontroller der Jumar. Dann gibt es ein weiteres Kapitel, das die Makellosigkeit von Begierde beschreibt. Und da ist die, der Satz ein klein bisschen anders, da heißt es, weil Begehren makellos ist, ist so auch makellos Gestalt, weil Gestalt makellos ist, ist auch Begehren makellos. Deshalb ist Begehren makellos und Gestalt makellos ununterscheidbar. Nicht zwei, nicht als zwei zu sehen. Das kann man jetzt auf Ärger, das wird dann auf Ärger angewendet. Da heißt es, weil Ärger makellos ist, ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist, ist auch Ärger makellos. Insofern ist makelloser Ärger und makellose Form ohne zwei. Sind sie nicht zwei, sind sie nicht unterscheidbar.
Und
dann auf Dummheit angewandt. Weil Dummheit makellos ist, ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist, ist makellos auch Dummheit. Insofern ist makellose Dummheit und makellose Form ohne zwei, sind nicht als zwei zu sehen, sind ununterscheidbar. Und diese Ausdrucksweise wird nun angefangen von Form, vom Gegenständlichen, durchgeführt bis über 108 verschiedene Etappen bis hin zu der Allwissenheit des Buddha. So, jetzt sagt Dhammaji, sind wir ja doch dabei, hier diese Untersuchung, diese Ausdrucksweise durchzuführen am Beispiel des Freiseins und dessen, was jenseits von Gefangen und Freisein ist. Und da geht es auch los mit dem Gegenständlichen bis hin zu der Allwissenheit. Da sind wir noch nicht angelangt. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir uns dem Weiteren zuwenden, nämlich der Makellosigkeit von Begierde, von Ärger, von Dummheit und so weiter. Weil wir jetzt keine Zeit haben, sagt Rinpoche, alle diese 108 verschiedenen Variationen dieser Aussagen hier vorzutragen, sagt er, zwei sollen beispielhaft genommen werden, nämlich die, die am Anfang steht und die am Ende. Und die am Anfang steht, ist die von Begehren und Form. Und am Ende steht denn Tamadeyang
Nambar Tamchi Jemba. Deutscher Nambar Tabe
number tamje jeba number taba number tamje jeba number tabe docha number taba te teta nan docha number taba ta number tamje jeba number taba dal nisu me de nisu sar me so so me tab kanga
te bol. Am Ende steht die Allwissenheit. Also am Anfang ist die ist Begierde auf Form bezogen, am Ende ist das Begierde auf Allwissenheit bezogen. Das heißt dann makellos, weil Begierde makellos ist, ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist, ist makellos auch Begehren. Makellose Begierde und makellose Form haben so nicht zwei, sind nicht zwei, sind nicht ununterscheidbar. Weil Begierde makellos ist, ist Allwissenheit, ist makellos Allwissenheit. Weil Allwissenheit makellos ist, ist auch Begehren makellos. Insofern ist makellose Gier und makellose Allwissenheit nicht zwei, wie habe ich das vorher gesagt, sind nicht zwei, haben nicht zwei, also muss einfach in derselben Art machen, ne? Haben sie nicht zwei, sind nicht zwei, sind ununterscheidbar. Okay. Auf.
Ja.
Ja, okay, schreib's auf. War zu schnell. Wo, was soll ich nochmal sagen?
Von vorne.
Okay. Yangcha, ti labgo du se gonzo. Tu to maso.
Te ya bore. Ton ta ni le ja chan de ni yen da le ja chan. Le ta bore de. Le kan ta so ha ko na.
Weil Begehren makellos ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist, ist auch Begehren makellos. Ja. Ja, wie du es willst. Also ich habe es jetzt mal so gesagt, klingt für mich besser. So sind makelloses Begehren und makellose Form ohne zwei, sind nicht zwei, sind ununterscheidbar. Und jetzt das Ganze auf Allwissenheit. Brauchen wir eigentlich nur ein Wort auszutauschen. Weil Begehren makellos ist, ist, habe ich das gesagt, ist auch...
Ja.
Ja. Braucht man dann nur einzusetzen, ne, den Satz, ne?
Allwissenheit statt Form.
Statt Form ist das die Allwissenheit. Und wenn man eben diese beiden Sätze, die sozusagen den ganzen Bogen spannen, angefangen von Form, dem Gröbsten, dem Gegenständlichen, Fassbaren, bis hin zur Allwissenheit des Buddha, dann kann man verstehen, wie all die anderen Zwischenstufen dann auch funktionieren. Und dann können wir das später nach diesem Schema entsprechend durchführen. Okay.
Weil Allwissenheit makellos ist, ist auch Begehren makellos. So sind makellose Begehren und makellose Allwissenheit ohne zwei, sind nicht zwei, sind ununterscheidbar.
Also,
Nigata.
Da, Hedang. Hedang, Yangtena.
Oh ja. So, jetzt nehmen wir diese beiden Sätze und wenden sie auf Ärger an. Ja. Ärger. Von Ärger bis. Du hast nur da, wo es Begehren steht, machst du Ärger hin, ne?
Weil Ärger makellos ist, ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist, ist auch Ärger makellos. So sind makellose Ärger und makellose Form ohne zwei, sind sie nicht zwei, sind unterscheidbar. Weil Ärger makellos ist, ist makellos auch Allwissenheit. Weil Allwissenheit makellos ist, ist auch Ärger makellos. So sind makellose Ärger und makellose Allwissenheit ohne zwei, sie sind nicht zwei, sie sind ununterscheidbar.
Namjela Jason.
So.
Und dann da wo Yoma chana so dekan ta kanga shi tatu tene kanga la dia kore. Dekan cha ta ji kanga la dia kore. Te ya po yung kore. Te te kap ta tawa ten kore.
Wunderbar, sagt Tamuchi. Ist gut gelaufen. Ja. nach diesem Schema sollten wir dann nachher uns auch daran machen, all die anderen 108 Zwischenstufen oder die 106 verschiedenen Zwischenstufen dann auch noch mit einzubeziehen. Und wenn man dann diese Aussagen alle einzeln ausspricht, wichtig dabei, die tiefgründige Art des Verstehens dieser Welt zu erinnern, die richtige Sichtweise zu erinnern.
Ja, und da morgen. Da morgen, number da be, so number da, so number da be, da morgen, number da ba de, de da na, da morgen, number da ba, so number da ba de la, nizo me de, nizo san, so so mai, tam de do, da morgen, number da be, number tam jen ba, number da ba. Namba tamje jemba number dab tumong number daba te tedana tumong number daba da namba tamje jemba number daba niso mede niso son suso mae damede doya.
Da fehlt noch ein Glied in dem Satz, und zwar am Ende. Sind ohne zwei, sind nicht zwei, sind einzeln nicht vorhanden, ununterscheidbar nur. Und jetzt kommt das Ganze mit Dummheit. Was setzen wir dafür Dummheit ein?
Weil Dummheit makellos ist makellos auch Form. Weil Form makellos ist auch Dummheit makellos. So sind makellose Dummheit und makellose Form ohne zwei, sind nicht zwei, sind einzeln nicht vorhanden, sind ununterscheidbar nur. Weil Dummheit makellos ist makellos auch Allwissenheit. Weil Allwissenheit makellos ist auch Dummheit makellos. So sind makellose Dummheit und makellose Allwissenheit ohne zwei, sind sie nicht zwei, sind einzeln nicht vorhanden, sind ununterscheidbar nur.
Ketan doja nyan namda, hendan namda, tumon namda, somde, tenen dekhan jata tsaje zoni, thoma, zona, nanchenje pata jana mambo nona.
So, haben wir diese, sagen die drei Grundgeistesregungen, Gier, Hass und Dummheit, jetzt bewältigt in der Weise, dass wir sie als makellos erkannt haben, am Beispiel der Form bis hin zur Allwissenheit des Buddha. Dann lassen sich all die anderen 106 Zwischenstufen dann auch leicht noch einfügen, sodass man nach diesem Schema die gesamte Bandbreite der Aussage des Buddha nachvollziehen kann. Und Rinpoche sagt, warum nochmal zur Erinnerung, warum im Alles der Welt müssen wir diese vielen verschiedenen Aussagen so wiederholen? Warum hat der Buddha sich die Mühe gemacht? Der Grund dafür ist der, wie es Nagarjuna ausdrückt, und Rinpoche hat es bereits gestern zitiert, sagte, das Leersein von einem ist das Leersein von allem. Der Erschauende von einem ist der Erschauende von allem. Das heißt, ist das Leersein von einem richtig erkannt, ist damit auch gleichzeitig offenbar geworden, das Leersein aller anderen Aspekte dieser Welt. Und die Intelligenz, die Weisheit, die erfasst, dass eines leer ist von eigenständigem Dasein, erkennt mit einem Schlag auch, dass alles andere frei ist von eigenständiger Wirklichkeit.
Warum
ist es?
Kachembo Yimusan, Pejutango. Kambuta Yabusan, Travalayan Lela, go to check the journal. Jurvalayan Lela would do. Lenda, Kambuta Lekaja.
Computer de Latine Lela, Lepa Latine, then a Gupachembo.
Gupachembo.
Also, ja. Zwei Gründe dafür, warum es nun ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt so wichtig erscheint, diese Worte des Buddha in den 100.000 Ausführungen zur Kunst der transzendenten Weisheit hier zu übersetzen, bekannt zu machen, zu übersetzen in unsere Sprache und zu sprechen, zu lesen und so weiter. Warum genau jetzt? Der Grund ist der, dass einmal natürlich von der tiefgründigen Bedeutung, die darin enthalten ist, es immer und jederzeit wichtig und notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Aber diese Worte selber in unsere Sprache zu übertragen, wir haben gesehen, in welcher Ausführlichkeit und welchem Umfang diese Aussagen dort aufgezeichnet sind, ist gerade heutzutage ausgesprochen einfach. Eine Gelegenheit, die wir unbedingt ergreifen sollten. Denn jetzt haben wir für all diese Schreib- und Drucktätigkeit haben wir Computer zur Verfügung, und hat man das Schema einmal verstanden, kann man ganz leicht durch Vervielfältigen nach diesem Schema die gesamten Aussagen des Buddha ruckzuck aufschreiben, wo man sonst eine Fülle von günstigen Bedingungen dafür zusammenbringen müsste, diesen Umfang der Worte aufzuschreiben. Und das geht heutzutage ruckzuck mit Hilfe von Computer. Und weil es jetzt gerade so günstig und einfach ist, sollten wir diese wichtigen Worte auch entsprechend nutzen.
Ja.
Die Aussagen, die darin enthalten sind, werden überall in allen Lehrsystemen zitiert. Sei es in der Tradition der großen Vollendung, Mahati, oder in der großen Gegenwart, Mahamudra, wo auch immer, wird dann gesprochen davon, dass die letztendliche Wirklichkeit, die letztendliche Wahrheit und Gültigkeit, dass sie nicht gefangen ist und nicht befreit, dass sie jenseits von diesen Zuständen sei. Und wenn man Schwierigkeit hat, das zu verstehen, ist es so gut und hilfreich, sich hier der Worte des Buddhas zu bedienen, wo er in allen Einzelheiten begreiflich macht, wie eigentliche Wirklichkeit jenseits von Gefangen und Befreitsein liegt.
Und
wie kam es dazu, dass Rinpoche jetzt dazu sich entschlossen hat, das hier darzubringen, diese 100.000 Ausführungen des Buddha zur transzendenten Weisheit? Deshalb, weil er kommt gerade aus Griechenland, und dort, in dem Dharma-Zentrum dort in Griechenland, fand er den günstigen Umstand vor, dass alle Worte des Buddha, nämlich die 100 Bände, dort aufbewahrt wurden, und so konnten sie verwandt werden. Und hier in diesem Zentrum befindet sich auch eben dieser glückliche Umstand, dass all die Bände des Buddha hier da sind. Und so konnte man diese Gelegenheit ergreifen, dass sowohl haben sie das in Griechenland gemacht, und auch hier in diesem Zentrum können wir davon profitieren. So wäre es für uns, ein guter Ratschlag, zu beherzigen, dass wir diese Worte des Buddha auch verwenden, dass wir im Rahmen unserer regelmäßigen Übungen, die wir in diesen Zentren durchführen, wenn wir uns zusammensetzen, dass wir dann gemeinsam diese Worte aussprechen, sie sprechen und wiederholen. Denn wenn wir sonst allenthalben im Laufe unseres Lebens unsere Sprache dazu verwenden, Feinde zu bezwingen und Freunde zu gewinnen, dann wäre es auch möglich und sinnvoll, dass wir ab und zu eben die Gelegenheit wahrnehmen, diese Worte für Dharma zu verwenden. Und das muss man halt üben. Und wenn man diese Gelegenheit hat, so sei sie zu ergreifen.
Karma Karma
Obendrein ist gerade dieser Ort hier, dieses Dharma-Zentrum Kama Tengya Ling, gekennzeichnet durch seine zurückgezogene, friedliche Lage. Und so können wir hier so laut rufen, wie wir wollen. Es wird sich kein Nachbar beschweren. Wenn wir das in einer Stadt versuchen und dann alle in großer Zahl laut brüllen, die Worte des Buddhas vortragen, dann mag es schon sein, dass das dem einen oder anderen Nachbar erheblich auf die Nerven geht.
Also.
So, wer ahnt es, was jetzt kommt? Wie angedroht, sollen wir uns jetzt der Fortführung unserer Übersetzungsarbeit widmen. Wo waren wir angekommen bei der... Bei dem Leersein. Genau. Arigi de o di chokpa chen la dogu dusi yo
re soba chokpa de ta nungu bo yo mare
re
ta nungu bo me ba yin re ngu bo me ba ten yang tong ban yis che ta ngu bo me ba tong ban yin ten ro yo do
re
ta ta de la som se ke do
re re
ngu bo me ba tong ban yin de je tam che le che nungu bo mu do ngu bo mu do sang bu do yin ngu bo me ba ten yang tong ban
re ta ti Zig Koran rang da Salbo Hina Yang, die Ngöten da, die Schukten, die Yabu Hako gemacht, wa? So, da mato. Die Zobo den da, dann da Ngöpo Meba, den du Zobo die Zogba Chengi.
Zogba Chengi, Zogba Chengi. Zogba le Chengi, Ngöpo Yomar, Ngöpo Meba, die Sambo. Ja, Ngöpo Meba, den Yang, da mani.
Okay.
Okay.
So, nochmal zur Klärung von dem, was wir gestern hatten. Die Frage gestellt, die wir waren uns ja nicht ganz im Klaren darüber, was dieses Leersein von dem ist, was jenseits von Extremen liegt. Und er sagt, es bezieht sich im Wesentlichen auf drei Dinge. Das ist Leersein, das Entstehen in wechselseitiger Abhängigkeit und der mittlere Weg. Die drei sind damit gemeint, weil die alle drei sind jenseits von Extremen. Das ist einfach gut zu wissen. Und Und die andere, wo da noch eine kleine Ungleichheit war bei dem Leersein von Kennzeichen, glaube ich, hatten wir das genannt. Ne? Und das ist genau so, wie ich es gestern gesagt habe, es sind einfach die Kennzeichen, so wie Feuer, Heiß und Brennen und so weiter. Und da es eben beliebig viele Kennzeichen von beliebig vielen Sachen gibt, ist das in dem Werk von Chandrakirti, in dem Eintreten in den mittleren Weg, ist es am ausführlichsten erklärt. Es nimmt die größte Breite ein. Aber es handelt sich eben um diese Definition, Kennzeichen von was immer in dieser Welt, was wir betrachten. Und jetzt bei dem letzten, was wir hatten, das letzte war ja auch so ein bisschen
ungriffig, da diese Abwesenheit von Wirksamen bezieht sich in erster Linie auf die Idee von Gesamtheit, von Ganzheit oder Gesamtheit. Also zum Beispiel, alle Dinge, die wir betrachten, sind ja irgendwie, wenn man genau untersucht, aus Bestandteilen zusammengesetzt. So, ne? Wie ein Auto, denkt man, aus vielen Teilen bildet das Auto. Also alle Dinge sind Gebilde, die aus verschiedenen Teilen gebildet sind. Nun meint man, wenn man diese Teile einzeln, jetzt, wenn man sie alle zusammentut, dass die ein Ganzes bilden. So, die Idee von Ganzem, das aus Teilen gebildet ist. Und hat dieses Ganze, ja jenseits von seinen Teilen, ist es ja nirgendwo zu sehen. Es hat ja keine Substanz. Ne? Ist ja jetzt abgesehen von den Anteilen, man könnte ja alle Teile, man kann das Ganze in Teile zerlegen und das, dann ist das, fällt das Ganze nicht irgendwo nochmal extra ab. Ne? So, es hat also, das Ganze hat keine eigene wirksam, kein eigenes wirksames Dasein. Jenseits von den Teilen. Man könnte es also an dieser Stelle auch wirkungslos nennen. Das Wirkungslose. Dann wäre es hier das Leersein des Wirkungslosen. Denn dieses sogenannte Ganze selber hat kein wirksames Dasein. Ist nicht fassbar. So, darauf bezieht sich das hier in erster Linie. Und das brauchen wir jetzt, weil wir das noch in den nächsten beiden Arten von Leersein wird das nochmal verwendet. So, das macht den Satz ein bisschen griffiger, wenn man das als, einfach als wirkungslos bezeichnet. Das ist das Leersein des Wirkungslosen. Dann heißt, wie würde der Satz dann heißen? Das Leersein des Ramjol, das Leersein des Wirkungslosen ist nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjol, dass das Leersein des Wirkungslosen ohne Eigennatur ist, ist das Leersein des Wirkungslosen. Habe ich was falsch gesagt? Oh, okay, die Artikel, ja. Also, gemäß Artikel 0 lassen wir sie weg. Ja. Ja, dann das nächste heißt dann, den Ngo ni sebate, den gab so.
Ngo me pa ngo.
Ngre de.
Ngo bo me pa. Ngo de se ta de ngo bo me pa ngo ni re. Ngo bo me pa ngo de ya tong ba ni.
Den ngo ni korang kap sang ti ja de de ram jo de ngo ni tong ba ni la rang hi me pa se ro.
Re de ngo ni tong ba ni. Ngo bo ta je ngo me pa ngo me pa re de ya tong ba ni.
Ja, gut, das nächste ist, hört sich sehr ähnlich an. Die von der Bedeutung sind viele dieser Sachen gleich, aber von einem unterschiedlichen Aspekt heraus beschrieben. Das nächste könnte man dann sagen, ohne Wesenskern vielleicht oder Eigen. Ja, wenn wir das andere Eigennatur nennen, um das ein bisschen verschieden zu machen, dann wäre das hier ohne Wesenskern. Also würde das heißen, beziehungsweise Wesenskern und das Leersein von Wesenskern. Ramjor, das Leersein von Wesenskern ist nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjor, dass das Leersein von Wesenskern ohne Eigennatur ist das Leersein von Wesenskern. Und jetzt wird das beides kombiniert. Und dann heißt es, das Leersein von Wesenskern des Wirkungslosen. Jo. Also grundsätzlich sind alle Dinge, indem man sie als Gebilde betrachtet, sind sie eigentlich wirkungslos, weil dieses Gebilde jenseits von den Teilen, aus denen es gebildet wird, ja nicht fassbar ist. Und wenn man meint, dass dieses Wirkungslose selber irgendwie doch noch da sei, dann ist eben von dem Leersein des Wirkungslosen geredet. Und jetzt hat dieses Leersein, dieses Wirkungslose selber hat keinen Wesenskern. Okay, meint man das verstanden zu haben, aber glaubt dann an dieses Freisein von diesem Wesenskern. Und dann gibt es wieder das Leersein des Wesenskerns von Wirkungslosen. Ja, genau. Leersein, genau. So oder ähnlich, ja. Das Leersein, Ramjol, das Leersein des Wesenskerns von Wirkungslosem ist nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjol, dass das Leersein des Wesenskerns von Wirkungslosem ohne Eigennatur ist, ist das Leersein des Wesenskerns von Wirkungslosem.
Dann
alles klar? So, jetzt können wir die alle 18, können wir jetzt sprechen. Auf. Ja.
Danke. Ja, Wahnsinn.
Ah ja, so, jetzt kommen, kommt wieder was anderes. Das ist jetzt das, das Wort, was jetzt kommt. Ja, Trenpa Nyewa Shakpa ist eigentlich die, die Achtsamkeit, die genau beobachtende Achtsamkeit oder sowas. Ne? Die Achtsamkeit, die genau dabei bleibt, bei dem, auf was es achten soll. Und was ist damit gemeint? Das sind die vier Arten dieses, dieser Achtsamkeit. Das ist die Achtsamkeit auf Körper, Achtsamkeit auf Empfindung, Achtsamkeit auf Bewusstsein und Achtsamkeit auf alle Eigenschaftsträger. Ihr nennt es sonst die, ich glaube, wie heißt das, Close Placement? Ach, die Grundlagen der Achtsamkeit nennt ihr das. Ah ja. Hm. Ja. Das ist dann, dieser Name ist von einem anderen Aspekt her ausgegeben. Ne? Also von Division ist das Wort, heißt einfach die Trenpa Nyewa Shakpa, die, ja, im Englischen haben wir Close Placement of Awareness, also könnte auch sagen, statt Achtsamkeit Gewahrsein sagt, wäre auch nicht schlecht. Genaues Gewahrsein. Da steckt vielleicht dann auch in der, da steckt die Gesamtbedeutung eigentlich auch drin. Ne? Genau schließt ein, dass man etwas wirklich präzise beobachtet.
Gibt es denn gibt es einen Unterschied zwischen Achtsamkeit und Gewahrsein?
Das, du kannst die ganzen Begriffe völlig alle wie, ne, wie Teig zusammenkneten und auseinander machen, wie du willst. Man muss immer gucken, was damit gemeint. Ne? Im Tibetischen hast du das genauso. Wenn du mit normalen Leuten auf der Straße sprichst, dann ist das, macht das für die auch überhaupt keinen Unterschied, wenn sie überhaupt verstehen, von was du redest. Ne? Und, aber wenn bestimmten Zusammenhängen sind dann Dinge wieder wichtig zu unterscheiden. Und so allgemein kann man diese Frage gar nicht beantworten. Aber wenn hier ist jeweils, weil hier mit gemeint ist, dass bei dem, was dieser Achtsamkeit natürlich etwas deutlich werden soll. Hm? Also die Körperachtsamkeit hat ja keinen Selbstzweck, sondern dann wird dir etwas klar. Zum Beispiel, was wird bei Körperachtsamkeit, kann da klar werden? Vergänglichkeit, ne? Zum Beispiel. Ne? Das ist ja, und deswegen ist vielleicht Gewahrsein besser, weil man sich dessen gewahr wird. Ne? Da liegt vielleicht mehr Erkenntniswert darin. Aber das ist nur Geschmacksfrage. Gut, also wenn man das mal jetzt so nennen würde wollen, ne, dann wäre das genaues Gewahrsein. Und davon gibt es mehrere von Arten von genauem Dasein. Und da man schlecht von Gewahrseinen sprechen kann, dann natürlich die Arten von Gewahrsein. Ne? dann würde der Buddha also sagen, wenn er Deutsch spräche, dann könnte er sagen, gesagt haben, könnte er gesagt haben, wenn Ramjor, die Arten des genauen Gewahrseins sind nicht gefangen, nicht befreit. Oder könnte man auch sagen, alle Arten. Denn ist, ja, ne? Alle Arten des Gewahrseins, des genauen Gewahrseins sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjol. Dass alle Arten des genauen Gewahrseins nicht ohne Eigennatur sind, sind alle Arten des genauen Gewahrseins. Ja, jetzt kommen die anderen. Das sind diese 37 Faktoren, die jetzt da aufgezählt werden. 37 Aspekte des Weges zum vollkommenen Erwachen. Die beschreiben in ihrer Abfolge den gesamten Weg. Und der Weg beginnt mit genauem Gewahrsein. Und ja, dann kommt der nächste Schritt. Das heißt, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was im Einzelnen dahinter steckt. Das sind das, was in korrekter Weise, in richtiger Weise, in rechter Weise aufgegeben wird. Und davon gibt es mehrere Arten. Bongwa, Yang Dakpa, Bongwa. Das Ablegens. Also es geht darum, dass Dinge, die ungünstig sind, abgelegt werden. Und die ersten vier Schritte, nämlich die vier Arten des genauen Gewahrseins, sind zusammen der kleine Pfad der Ansammlung. Wenn man die fünf Pfade untersucht, dann sind das ist das der kleine Pfad der fünf, der Ansammlung aus den fünf Wegen. Und du hast der mittlere Pfad der Ansammlung wird gebildet durch die vier Arten des Aufgebens. Weiß ich jetzt nicht mehr. Muss man auch nochmal fragen. Also dann wäre das vielleicht des richtigen Aufgebens oder Abgebens, abwerfen. Ja, vielleicht sagen wir einfach mal aufgeben erst. Ramjor, alle Arten des richtigen Aufgebens sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjor, dass alle Arten des richtigen Aufgebens ohne Eigennatur sind, sind die richtigen Arten des Aufgebens. Und dann kommen die Wunderkräfte, die beziehen sich auf den großen Pfad der Ansammlung. Wörtlich heißt das die Füße oder Beine der Wunderkräfte, bezeichnen aber einfach die verschiedenen Arten von Wunderkräften. Ramjur, alle Arten von Wunderkräften sind nicht gefangen, nicht befreit. Wieso? Ramjur, dass alle Arten von Wunderkräften ohne Eigennatur sind, sind alle Arten von Wunderkräften. So, damit sind die drei Anteile des Pfads der Ansammlung, der kleine, der mittlere und der große, geschrieben. Und nach dem Pfad der Ansammlung kommt welcher Weg? Ähnlich. Pfad der Verbindung. Der Verbindungsweg kommt dann. Was kommt der Sammelweg und dann kommt der Verbindungsweg. Und der Verbindungsweg heißt so, weil er verbindet zu dem nächsten Weg, der ist nämlich der Pfad des Sehens. Und insofern stellt er die Brücke dazu dar. Und dieser Verbindungsweg hat zwei Etappen. Die erste wird gebildet von den sogenannten fünf Fähigkeiten. Und wenn diese noch stärker ausgeprägt sind, dann heißen sie die fünf Kräfte. Ramjur. Ja, alle Fähigkeiten sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjur. Dass alle Fähigkeiten ohne Eigennatur sind, sind alle Fähigkeiten. Ist das okay? Und dann die Kräfte. Ramjur, dass alle Kräfte sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjur, dass alle Kräfte ohne Eigennatur sind, sind alle Kräfte. Man könnte auch hier das alle weglassen, so wie das lieber ist. Könnte man auch die Fähigkeiten und die Kräfte sagen. Will keiner. Gut. Besser. Ja, gut. Ja, bin ich, also war auch so mein Gefühl dazu. Plural, das auf jeden Fall. Es sind fünf Kräfte und fünf Fähigkeiten mit gemeint, die ich jetzt wegen Gedächtnisschwäche nicht erinnern kann. Vielleicht können wir das nochmal fragen. So, dann kommt. Ja, dann kommen die Aspekte des Erwachens. Das sind sieben Aspekte von Bodhi, von Erwachen. Beziehen sich auf den Pfad des Sehens, also erste Bodhisattva Bhumi. Ramjur, dass die Aspekte des Erwachens. Nein, Ramjur, die Aspekte des Erwachens sind nicht gefangen, sind nicht befreit. Warum? Ramjur, dass die Aspekte des Erwachens ohne Eigennatur sind, sind die Aspekte des Erwachens. Weiß jemand ein schöneres Wort für Aspekte? Faktoren? Auch so ein Fremdwort. Fällt uns jetzt gerade nicht ein. Kommt vielleicht noch. Also die Anteile sind sagen, die. Das ist eigentlich wie die Zweige. Das Wort ist wie Zweige, ne? Wie Zweige oder Glieder, ne? Glieder.
Facetten
ist auch nicht viel besser als Aspekte, ne?
Pfad des Sehens und Facetten
gehören nicht zusammen. Jetzt mal die, ne, haben diese Lautähnlichkeit, ne? Pfad und Facetten, ja, genau. Aber sonst die Glieder des Erwachens, das klingt auch komisch.
Ja. Merkmale?
Ja, letztlich sind das natürlich alles Merkmale, aber sind so vom sind ja einfach. Lassen wir es mal so. Ne? Ja. Gut, dann haben wir als nächstes.
Wird bei 7
eigentlich.
Ja, also wenn man 37 zählt, muss man natürlich dann immer die zählen, wie viel davon da sind. Da gibt es 4 von der einen Sorte und 5 von der anderen Sorte und 7 davon. Und da muss man das so zählen, damit man auf 37 kommt. Ah ja, und danach kommt jetzt der berühmte achtfache Pfad der Erhabenen. Ramjur, der achtfache Pfad der Erhabenen ist nicht gefangen, nicht befreit. Wieso? Ramjur, dass der achtfache Pfad der Erhabenen ohne Eigennatur ist der achtfache Pfad der Erhabenen.
Ist auch auf dem Pfad des Sehens?
Nee, das ist der Pfad der Übung. Ja. Und dann haben wir schon 4 Pfade erledigt, jetzt kommt nur noch der letzte. Der Pfad des Nicht-mehr-Übens, das ist dann der Hauptgewinn. Und da ist die Rede von der Gültigkeit oder Wahrheit der Erhabenen. Gemeint ist einfach das, was für Erhabene gültig ist. Also was aus ihrer Sicht und Erfahrung noch Gültigkeit und Bestand hat. Das sind die sogenannten 4 Gültigkeiten der Erhabenen. Das kommt jetzt, genau. Und da heißt es dann Ramjur.
Was ist mit der geistigen Stabilität?
Mit der geistigen Stabilität, wo ist denn die geblieben? Sind die verloren gegangen? Wo ist die abgeblieben? Ja. Die kommt danach, ja. Ja, erst müssen wir mal Erleuchtung erlangen hier. Dann kommt die nächste Gruppe. Ja, Mir widerstrebt es jetzt hier, die Gültigkeit der Erhabenen zu sagen, weil das klingt so, als ob die Erhabenen selber gültig sein müssen.
Die Wahrheit
ist auch Wahrheit der Erhabenen. Also ist immer so ein bisschen missverständlich. Ich würde jetzt eher dazu sagen, dass als Nebensatz ausdrücken, das, was für Erhabene gültig ist, liegt mir jetzt näher. Also ist jedenfalls deutlicher, was damit gemeint ist. Ja?
Kann man dann das Wort Sicht irgendwie einführen? Die Sicht der
Erhabenen? Wird da nicht verwendet, aber hat natürlich mein...
Das ist eng benutzt, das Wort. Ja.
Das, Sicht ist eigentlich mehr das Verständnis, das man sich erwirbt davon, wie es eigentlich ist. Und das, was für Erhabene gültig ist, einfach, ne, dies ja wahr oder gültig ist, man könnte sagen, was für die Erhabene wahr ist oder für Erhabene gültig ist, könnte sich jederzeit wieder ändern. Sagen wir das mal so. Ne?
Das den Erhabenen gültige.
Dass den Erhabenen gültig geht.
Hätte man das, was den Erhabenen, also dann hätte man das wieder in der gleichen Art, wie man das vorher hatte.
Das für Erhabene gültige.
Oder das für Erhabene gültige.
Ja, kann man auch sagen. Gut. Ramdur, das für Erhabene gültige ist nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Dass das für Erhabene gültige ohne Eigennatur ist, ist das für Erhabene gültige.
Sind die Erhabenen erleuchtet werden?
Das kann man jetzt auf verschiedene Weisen sehen. Warum? Weil das kommt darauf an, welchem Pfad man folgt. Jedenfalls sind Erhabene diejenigen, die diese Gültigkeiten direkt erkannt haben. Ne? Also nicht nur darüber reden, nicht nur einen Vorgeschmack davon haben, sondern sie direkt erkannt haben. Und dann ist als Endergebnis des Hinayana-Weges ist zum Beispiel der Zustand Shravaka. Ein erhabener Shravaka ist jemand, der eben diesen Zustand erreicht hat, sozusagen den Endzustand erreicht hat. Oder nicht ein Endzustand, muss es nicht unbedingt sein, aber ein Zustand, von dem man aus nicht wieder zurückfällt. Und als Produkt des Bratjäger-Buddha-Weges, der Selbstverwirklicher also, sind es die Sorten von Erhabenen. Als Bodhisattva, das sind Bodhisattva-Erhabene, also das wäre der Bodhisattva, der den ersten Bhumi erreicht. Und dann gibt es den Buddha als den Erhabenen, der diese Stufe wieder erreicht. Also es ist immer ein wirklichen Quantensprung in der Entwicklung.
Aber wir sind doch schon weiter wie der Pfad des Sehens, oder? Dann müsste es doch schon jenseits des ersten Bhumis sein.
Ja, trotzdem kommt der Ausdruck hier, wird jetzt hier so verwendet, nur weil du gefragt hast, was sind Erhabene.
Ja. Okay,
das kommt auch darauf an, wo du den Begriff jetzt verwendest, okay. Generell. Ne? In diesem Fall ist es auf den Pfad Nummer 5 bezogen, dann ist es der Buddha selbst. So, dann, jetzt kommt die garstige Stabilität, die wir jetzt wieder brauchen und wiederfinden müssen. Warum diese Anordnung so ist, das ist mir jetzt auch nicht so nachvollziehbar, aber jedenfalls sind das jetzt Zustände, die allgemein, die jetzt nicht nur buddhistischer Art sind, sondern die einfach allgemein in dieser Welt erreichbar sind. Die beschreiben einfach diese verschiedenen Stufen des unbewegten Verharrens auch, welche dann zu Götterbereichen führen.
Also nochmal allgemeine Zustände des
Die kommen jetzt. Ne? Das sind ganz allgemeine Zustände. Das ist jetzt nicht speziell wie eben gerade die 37 Aspekte des Weges zur Erleuchtung, sondern es sind jetzt das, was jetzt aufgezählt wird, diese Art von geistiger Stabilität oder was hatten wir gestern, hatten wir gesagt, stete Ausrichtung. Ne? Diese Zustände von steter Ausrichtung und danach kommt noch andere, die sind alle da einzuordnen. Das sind allgemeine Zustände, habe ich Domitschi gestern mal gefragt, die nicht jetzt nur buddhistisch sind. Gut, heißt also Ramjur, stete Ausrichtung, die Arten steter Ausrichtung, sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjur, dass die Arten steter Ausrichtung ohne Eigennatur sind die Arten steter Ausrichtung.
Und wie viele gibt es davon?
4. Das hat man 4 Dhyana-Zustände. Die haben dann ihrerseits wieder einen vorbereitenden und 2 Vorbereitungszustände. Und dann kann man das dann auf 12 aufblasen. Dann hat man 12 Zustände. 3 mal 4.
Da gibt es auch 5. Und die Fähigkeiten auch 5.
Genauso wie es hier 12 gibt, gibt es da 5. Genau, auch 5, ja.
Und die Wunderkräfte?
Davon gibt es 4, soweit ich mich erinnere. Ja, gut. Das nächste sind die 4 Grenzenlosen. Oder der steht hier, die Grenzen, versteht einfach die Grenzenlosen. Ramjor, die Grenzenlosen sind, nicht alle, ach, da steht die Arten, ja, genau. Ramjor, die Arten, oder sagen wir alle Grenzenlosen einfach.
Warum nicht die Grenzenlosen?
Die Grenzenlosen, gut. Ramjor, die Grenzenlosen sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjor, dass die Grenzenlosen nicht, dass die Grenzenlosen ohne Eigennatur sind, sind die Grenzenlosen. Ja, und dann kommen diese Zustände, die sind formlos, die formlosen Zustände. Die werden hier bezeichnet als das Eintreten in Gleichförmigkeit, wenn man das gleichmäßige Verharren, könnte man einfach Verharren sagen vielleicht. Oder hier können wir auch mal Schiffe versenken machen, also ich meine Tiefe versenken, wenn man das will. Also die formlosen Versenkungen oder die formloses Verharren. Ja, das, wenn man das Wort selber jetzt nachvollziehen, das heißt das sowas wie Eintreten in Gleichförmigkeit. Mhm. Die formlose Eintreten in Gleichförmigkeit. Was möchtet ihr lieber?
Was steht
denn so aus? Ja, zum Beispiel das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit, das formlose Verharren, das formlose Versenken, die formlose tiefe Versenkung oder irgend sowas, ne? Oder formlose Versenkung, das können wir noch nehmen.
Versenkung ohne Form.
Aber formlos muss es mal sein.
Das ist bestimmt gut.
Nein, es ist ja, was dahinter steckt, sind ja alles, das sind alles Endprodukte von unbewegten Handeln.
Kann man nicht das Eintreten weglassen?
Einfach nur Gleichförmigkeit.
Nee, das die formlose Versenkung.
Ja, wenn du gerne versenken möchtest, dann machen wir Versenkung, kein Problem.
Weil das Eintreten, Eintritt.
Ja, bin auch so, nicht unbedingt dafür. Ja, wollen wir formlos versenken?
Das formlose Versenken.
Das formlose Versenken. Nein, das sind ja auch, die sind ja mehr, wieder mehrere, ne? Das sind viel mehrere Arten, ne? Da müssen wir wieder die formlose Versenkungen, ja.
Na gut. Das andere klar oder besser?
Welches?
Das erste, das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit. Das Eintreten sagt doch viel in die formlose Versenkung. Sagt doch viel mehr. Nicht das formlose Eintreten.
Also zweimal formlos ist zu viel formlos.
Zwanglos.
Nur ein formlos drin, ja. Aber ne, wollen wir lieber Eintreten in Gleichförmigkeit oder versenken?
Was steht denn da auf Tibetisch genau?
Das, wie ich es gesagt habe, Eintreten in Gleichförmigkeit, wörtlich.
Ja, versprechen.
Dann nehmen wir das. Das ist doch viel besser.
Und das sind vier Arten davon.
Da gibt es auch wieder vier formlose Zustände, die damit erreicht werden. So, also Ramjor, das Eintreten in Gleichförmigkeit, das formlose Eintreten in die Arten, wie soll man das sagen?
Das
formlose
Eintreten in Gleichförmigkeit.
Das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit, ja, gut. Das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit ist nicht gefangen, nicht befreit. Warum, Ramjor, dass das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit ohne Eigennatur ist, ist das formlose Eintreten in Gleichförmigkeit?
Ja, da steht nicht einmal Form da drin.
Und wenn du eintrittst, bist du noch gar nicht
das
formlos.
Das Eintreten,
das eine ist formlos und das andere ist gleich.
Das ist doch ein Unterschied. Nee, das bezeichnet nur irgendwie dieses Verharren. Ne? Das Eintreten in Gleichförmigkeit bezeichnet eigentlich nichts anderes, als dass es ein Zustand unbewegten Handelns ist. Weiter gar nichts. Ne? Also ein Verharrungszustand, ne? Ein Verharren darin. Ne? Also mir liegt jetzt persönlich, ich würde sagen, das Verharren in formlosen. Ja, das formlose Verharren. Ne?
Warum sagen wir das
nicht? Nee, Geschmacksfrage. Okay. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann gerne. Formloses Verharren. Einverstanden?
Ja.
Okay. Also, Ramjor. Formloses Verharren ist nicht gefangen, nicht befreit.
Jawohl.
Warum? Super. Ramjor. Das formloses Verharren ohne Eigennatur ist formloses Verharren. Gut. Ja, damit haben wir sozusagen diese Zustände alle abgehakt. Das sind die verschiedenen Arten von Götterzuständen. Formgötter und formlose Götterzustände. Und jetzt kommt das letztendliche Verharren. Ramjor, letztendliches Verharren, das ist auch wieder verschiedene Arten mit gemeint, ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Die Arten.
Hast du letztes Mal aber vorher noch vollkommen befreien?
Nee, das kommt nochmal. Oder habe ich mich da verlesen? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das könnte. Nee. Habe ich da vorhin Befreiung gesagt?
Das stimmt.
Befreiung kommt eigentlich nochmal danach jetzt. Wie auch immer, das Wort kann auch sein, da hatte ich ja den Text nicht in der Hand. Das Wort Tar kann, je nachdem wie es geschrieben wird, verschiedene Bedeutungen haben. Kann auch sein, dass es damit gemeint ist, weil das letzte Ende von dem Weg ist natürlich die Befreiung. Aber jetzt hier, also wörtlich steht da am letzten Ende. Ne? Das letztendliche Verharren steht hier wörtlich jetzt. Gut. Die Arten des letztendlichen Verharrens. Ramjo, die Arten des letztendlichen Verharrens sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjo, durch die Arten des letztendlichen Verharrens ohne Eigennatur sind die Arten des letztendlichen Verharrens.
Da gibt es auch wieder mehrere.
Scheint so, weil hier Plural gebraucht ist. Welche ist, frag mich nicht.
Ich habe den Überblick verloren.
Ist das jetzt 13? Ist mal was anderes als das letztendliche Verharren, die Arten des letztendlichen Verharrens?
Nein,
12. Das ist jetzt das, wovon wir sprechen. Wir sprechen von dem letztendlichen Verharren in seinen verschiedenen Arten.
Arten, ach so, alles klar.
Also 12.
Ja.
Kann man auf verschiedene Weise verharren?
Ja, es gibt Leute, die mal auf diesem Sitz und auf jenem Sitz verharren.
Mal als Gecko, mal als Kröte.
So, dann danach kommt Nambatabe Gorosun. Ja. So, jetzt sind wir aber wirklich bei der Befreiung und vielleicht mag das auch den Irrtum hervorgerufen haben. Danach kommt jetzt die vollkommene Befreiung und zwar die drei Tore der vollkommenen Befreiung. Die Tore der vollkommenen Befreiung, leer sein, ohne Kennzeichen und ja, ohne Hoffnung, muss man eigentlich sagen. Nee, also was man das vom Wort her jetzt hier, aber was mit gemeint ist, ist die drei Tore zur vollkommenen Befreiung, ist das für alle Leute klar, was das ist?
Merkmalslosigkeit und Wunschlosigkeit.
Wunschlosigkeit.
Ja, so haben
wir das. Leer sein, Merkmalslosigkeit und Wunschlosigkeit.
Wunschlosigkeit und kein Karma, also um keine Wiedergeburt.
Also die Untersuchung, das sind drei Tore der Befreiung, sind drei Zugangsmöglichkeiten, aufgrund derer man die eigentliche Wirklichkeit eben verstehen kann. Und das erste, das Leersein, ist, dass man alles, was immer einem entgegentritt, überprüft auf seine Eigennatur. Wenn auf die Eigennatur geprüft, erweist sich aller Anschein als leer. So, das ist wegen des Leerseins, das ist der erste Zugang. Dann macht man sozusagen eine horizontale, also eine, in diesem Moment, in der Gegenwart befindliche Bohrung, ne? Bohrt man sich durch den Anschein durch und sieht, dass es leer ist. Dann das andere, das ohne Merkmal sein, bezieht sich darauf, dass man sagt, das, was hier und jetzt erscheint, hat eigentlich keinen Grund, hat keinen wirklichen Entstehensgrund. Man die Ursache untersucht, die vermeintliche Ursache dessen, was man hier vorfindet. Also auf die Ursache hin betrachtet, ist die Ursache nicht fassbar, deswegen sozusagen ohne Merkmale, ist halt so genannt. Ne? Und dann auf die Auswirkungen bezogen, dass aus dem all nichts wird, dass nichts daraus werden kann, dass kein Resultat daraus erwächst, das wird dann genannt, ja, ohne Wunsch oder ohne Erwartung oder ohne Hoffnung. Wunschlos, leer und ohne Eigenschaften. Totale Depression, ne? Das ist das Tor sind die drei Tore zur Freiheit. Ja, du könntest also leer sein, ohne Eigenschaft und wunschlos nennen. Oder gibt es andere Ideen? Ein bisschen kürzer machen. Wir sind halt die alle drei aufgezählt. Die Tore zur Freiheit. Tore zur Freiheit, leer sein, ohne Eigenschaft und wunschlos. Ohne Eigenschaft kann man das noch kürzer sagen? Irgendwie nicht. Ne? Ja, also dann wäre das so. Ramjor, die Tore zur Freiheit, leer sein, ohne Eigenschaft und wunschlos, sind nicht gefangen, nicht befreit. Warum? Ramjor, dass die Tore zur Freiheit, leer sein, ohne Eigenschaft und wunschlos, ohne Eigennatur sind die Tore zur Freiheit, leer sein, ohne Eigenschaft und wunschlos.
Ist nicht hoffnungslos besser?
Hoffnungslos.
Klingt. Wunschlos ist...
Genau, gibt mir auch mehr Auftrieb, ne? Hoffnungslos. Da atme ich irgendwie tiefer durch, ne? Also wunschloses Unglück oder hoffnungsloses Unglück. Was ist besser?
Weil es zur Freiheit oder zur Befreiung?
Zur Freiheit.
Ja, das Tapa, ja, die Freiheit. Weil es der Endzustand ist. Die Freiung, mehr so ein Aktiv, Tapa, Freiheit.
Hoffnungslos oder was?
Was möchte lieber? Wer möchte lieber keine Hoffnung? Wer möchte lieber keinen Wunsch?
Hoffnung.
Okay, also Ramjor, die Tore zur Freiheit, leer sein, ohne Eigenschaft und hoffnungslos Oder nee, ohne Eigenschaft und Hoffnung, könnte man ja auch sagen. Dann haben wir beides zusammen, ne? Wird es ein bisschen kürzer. Leer sein ohne Eigenschaft und Hoffnung. Also Ramjur, die Tore zur Freiheit. Leer sein ohne Eigenschaft und Hoffnung. Sind also nicht gefangen, nicht befreit.
Warum?
Ramjur, das ist die Tore zur Freiheit ohne Eigenschaft. Ohne, das ist die Tore zur Freiheit. Leer sein ohne Eigenschaft und Hoffnung. Ohne Eigennatur sind die Tore zur Freiheit. Leer sein ohne Eigenschaft und Hoffnung. Hat was.
Wollen wir nicht eine Pause?
Ja. Können wir eine Pause machen? Sind wir schon? Haben wir sie? Ach, wir meinen. Bitte, wir sind schon 10 Minuten über der Zeit. Und keiner sagt was. Weil wir mussten wohl noch die Freiheit erwerben. Wie war die Jevo Kön, Sönam, Jeche, Zorzorne, Sönam, Jeche, Lesonwa, Tamba, Kuni, Tapare, Sho, Mingyo, Lumbo, Kui, Tashi, Sho, Yenlo, Tuchu, Sungi, Tashi, Sho, Tata, Tene, Tukti, Tashi, Sho, Yale, Kosong, Toki, Tashi, Sho. Vielen Dank.